Hallo und herzlich willkommen beim Leuchtturm zum Sonnenuntergang, ein Podcast über das Leben mit dem Tod. Wir sprechen hier regelmäßig mit Menschen, die direkt oder indirekt mit dem Tod zu tun haben. Mein Name ist Sonja Böhm und ich arbeite bei Bestattung Michael Schütt. Und ich freue mich heute ganz besonders auf meinen heutigen Gast, denn ich bin extra nach Berlin gefahren, um mit Judith Krümmer zu sprechen.
Ja, hallo. Hallo. Ich freue mich auch auf unser Gespräch.
Klasse. Du bist Gründerin vom Familienhörbuch. Stell dich bitte einmal vor.
Ja, ich bin Judith Krümmer. Ich bin 66 Jahre alt, bin Mutter von 3 Kindern und Großmutter unterdessen, bin Witwe und frisch verliebt. Auch das gibt es, auch das gehört natürlich dazu. Ja, es geht weiter, das Leben. Und ich habe vor etwas mehr als 5 Jahren die Familienhörbuch GmbH gegründet. Gelernt habe ich Journalistik und bin von ganz frühen, ganz jungen Jahren an Medizinjournalistin gewesen und habe mich ganz viel mit existenziellen Themen und Fragen beschäftigt, ganz viel mit Palliativmedizin und Hospizbegleitung. Und da habe ich schon ganz früh die Grundlage für das gelegt, was ich heute mache.
Ja. Wie kam die Idee zustande, Familienhörbücher? Wir kommen gleich auch noch drauf, was das genau sind. Aber wie kam die Idee?
Ja, die Idee war tatsächlich, dass ich eben als 20-Jährige angefangen habe, journalistisch zu arbeiten. Und das war die Zeit, in der AIDS kam und Gespräche entstanden, auch mit ganz jungen Menschen über die Frage, wie lebt man mit einer Diagnose, von der man weiß, dass sie sehr wahrscheinlich damals, wir reden von Anfang der 80er Jahre, eben auch zum Tode führt. Und das war irgendwie mein Thema, Menschen eine Stimme geben, schon damals. Und später wurde ich Mutter. Ich habe schon gesagt, ich habe 3 Kinder. Mhm. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, es sind ja nicht immer nur die anderen, die eine solche Diagnose trifft und die sich damit auseinandersetzen müssen, unter Umständen schon sehr früh, dass das Leben endlich ist. Ja. Und dann habe ich mir damals gedacht, ich war ja Radiojournalistin schon und Stimme ist für mich was ganz Wichtiges und etwas Einzigartiges, so einzigartig wie ein Fingerabdruck.
Das stimmt.
Und dann habe ich mir überlegt, was würde ich machen, wenn ich jetzt mit so einer Diagnose leben und möglicherweise bald sterben würde. Und dann habe ich gedacht, so, ich würde mir einen Kassettenrekorder nehmen und irgendwas für meine Kinder draufquatschen, damit die meine Stimme behalten. Die Stimme eben, und das wusste ich damals auch schon, eben das Erste ist, was man auch verliert. Ja. Vergisst. Und da ist die Idee eigentlich geboren. Natürlich technisch noch gar nicht die Zeit, wo man an so etwas denken konnte, wie später Familienhörbuch, aber zumindest so in meinem Herzen war das Samenkorn gelegt für eine Idee, die viel, viel später dann Realität wurde.
Wollte gerade sagen, in den Anfang der 80er bis zu den 2019er, da fast 40 Jahre gebraucht.
Genau, genau.
Und da muss man aber auch dazu sagen, wir nehmen den Podcast jetzt gerade auf im Hotel, im Restaurant, mit einem kleinen Gerät vor uns. Es ist einfach auch technisch, hat es einen wahnsinnigen Schritt gemacht nach vorne.
Ja, das ist Wahnsinn. Also meine ersten Aufnahmegeräte, das waren Kassettenrekorder. Ich weiß noch, dass da mindestens 12 dicke Batterien drin waren und man also einen ganzen Koffer Batterien mitschleppen musste, um überhaupt, wenn man länger unterwegs war, ein Interview in den Kasten zu kriegen. Das war eine wahnsinnige Schlepperei. Und an selber schneiden oder sowas konnte man gar nicht denken. Also ich weiß, damals durfte man als Journalist noch nicht mal die Stopp- oder Starttaste am Schneidegerät im Funkhaus bedienen. Das war schon verboten, weil das wirklich eben die heilige Aufgabe der Tontechniker war. Ja. Was natürlich auch schön war, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Das hat sich ja sehr vieles verändert und vieles zum Guten, aber ein bisschen wehmütig kann man schon manchmal zurückdenken. Es war auch schön, wenn man im Team gearbeitet hat.
Ja. Jetzt haben wir schon drüber gesprochen, Familienhörbücher. Was genau ist das? Magst du das mal ein bisschen erläutern?
Mhm. Familienhörbücher sind Audiobiografien, also Audio, Hören, Hörbiografien, erzählte Geschichten aus dem Leben, authentisch mit eigener Stimme erzählt. Ich habe das ursprünglich angefangen 2004 mit Senioren als bezahlte Dienstleistung, deren Lebensgeschichte aufzunehmen. Also da hat dann die ganze Familie zum 80. Geburtstag Geld gesammelt und dann habe ich dann daraus ein Hörbuch gemacht mit auf der finanziellen Grundlage. Ich habe aber gemerkt, dass das eine Generation ist oder war, die eigentlich die Endlichkeit des Lebens immer ganz weit von sich gewiesen hat, was ganz sicher was damit zu tun hat, dass sie den Krieg überlebt haben, dass sie ganz anders programmiert waren. Und dann habe ich mir manchmal gedacht, mein Gott, Wer wäre denn froh, wenn er so eine Erinnerung konservierend bewahren dürfte, seine Geschichte? Und da kam mir der Gedanke, den ich als junge Mutter gehabt habe, was würde ich machen, wenn ich eine solche Diagnose hätte? Ich würde einen Kassettenrekorder vollquatschen. Also Jahrzehnte später die Idee halt wirklich das als Audiobook anzubieten, professionell, dann aber, und das ist ganz wichtig, für diese Familien kostenfrei. Das heißt, es sind junge Mütter und Väter mit mindestens einem minderjährigen Kind. Mhm. Das ist so die Voraussetzung, weil wir gemeinnützig anerkannt sind, dass der Satzungszweck, wie es so schön bürokratisch heißt. Und und die erzählen uns ihre Lebensgeschichte und wir machen daraus ja großes Kino im Ohr.
Ach, schön. Das heißt, ihr finanziert euch durch Spenden.
Wir finanzieren uns einzig allein aus Spenden. Ich habe das ja ganz alleine angefangen. Ja. Also erstmal mit einer Pilotstudie. 2017 ist die gestartet. Da hatte ich eine Stiftung, die so den Grundstock gelegt hat und einer Universitätsklinik, weil ich immer gesagt habe, sowas muss auch medizinisch und psychologisch begleitet und überprüft werden.
Ja.
Nur weil ich als Journalistin sage, das ist eine tolle Idee und das hat eine tolle Wirkung. Ich meine, ja, das kann ja jeder sagen. Wichtig ist, dass die Wissenschaft da und die Experten drauf gucken. Und ich habe das ganz alleine angefangen und in dieser Studie zeigte sich eben, dass das für die projektteilnehmenden Patienten eine gute Wirkung hat.
Ja.
Wobei die eigentlich, das ist die positive Nebenwirkung, sage ich mal. Im Blick haben wir natürlich die Kinder, nämlich die, die ohne Papa und Mama sehr wahrscheinlich aufwachsen werden, die eine Kindheit haben, in der sie Krankheit und Verlust und Tod und Sterben und Angst und Sorge ja alles mitbekommen haben. Und dass wir für die diese Hörbücher machen, kostenfrei, weil es ist ein großer technischer Aufwand. Also die sind jetzt nicht mal so eben gemacht. Und die Idee war, dass keine Familie sich überlegen muss, jetzt Sommerurlaub oder Familienhörbuch. Mhm. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft ganz, ganz viel davon haben, von Kindern, die mit so einem Hörbuch ins Leben starten dürfen, wenn schon Mama oder Papa sie verlassen haben oder verlassen mussten, dass das auch einen Wert für die Gesellschaft hat. Und von daher finanzieren wir uns aus Spenden. Das funktioniert auch.
Fantastisch.
Allerdings, muss ich sagen, wir bekommen unterdessen so viel Vertrauen geschenkt von einer immer größeren Gruppe von Palliativpatienten, die um dieses Hörbuch wissen, dass wir zum ersten Mal so seit einem halben Jahr wirklich ja nicht mehr sofort jedem zusagen können, sondern eben immer gucken müssen, dass wieder genug Spendengeld eingeflossen ist, dass ja in der Solidarität der Gesellschaft oder dem Miteinander eben dieses Geld zusammenkommt, damit wir halt diese Produktion finanzieren können.
Also Shoutout an die Zuhörerschaft, bitte spenden.
Ja, vor allen Dingen, weil ich glaube, dass wir da alle was von haben, wenn diese Kinder besser ins Leben gehen, nicht ihre posttraumatischen Belastungsstörungen mitschleppen, dass wir alle was davon haben, miteinander über das Leben und die Endlichkeit und das Sterben zu sprechen. Ja, Palliativpatienten haben keine Zeit.
Das stimmt.
Ich möchte die nicht warten lassen, aber ich muss meine Leute auch bezahlen.
Auch das, ja. Wie lange benötigt ihr für die Fertigstellung solch eines Hörbuches?
Also wir bieten an 3 Tage Interview oder 6 halbe oder je nachdem. Wir passen uns da sehr natürlich an die Gesundheits- oder Krankheitssituation der Projektteilnehmenden Erzählenden an. Wir kommen zu denen nach Hause, sie kommen zu uns, wir treffen uns an einem dritten gemütlichen Ort, wir gehen auf die Palliativstation, wir gehen ins Hospiz, wir treffen uns online. Es gibt also alle Möglichkeiten, je nach Kraft, hat ganz viele Faktoren, die darüber entscheiden, wie so ein Hörbuch zustande kommt. Das sind 3 Tage oder eben umgerechnet über den entsprechenden Zeitraum und dann nochmal ungefähr 60 Postproduktionsstunden. Das heißt also insgesamt sind die Audiobiografen und Sounddesigner, die Profis, arbeiten bis zu 100 Stunden an einem Hörbuch. Das hat dann eine Hördauer von im Durchschnitt 6 bis 7 Stunden. Mhm. Manchmal sind es nur 3, manchmal sind es 10. Liegt ja einfach dran, wie den Menschen der Schnabel gewachsen ist und auch natürlich in welcher gesundheitlichen Situation die sind.
Mhm.
Denn manche haben ganz frisch die Diagnose und manche finden zu uns ja wirklich schon in der präfinalen oder fast finalen Sterbephase. Es gibt Menschen, die ihre ganze Kraft zusammennehmen, um noch dieses Hörbuch zu machen und ja, es ist tatsächlich so, dass es manchmal nur noch wenige Stunden bis zum Tod sind. Aber sie haben ihre Lebensgeschichte im Kasten und das ist das, was, ja.
Was erstmal zählt, genau.
Was erstmal zählt, ja.
Weil das eine kann man nicht aufhalten, aber man kann etwas hinterlassen für die Kinder.
Genau, man kann was hinterlassen und natürlich dieses Erzählen bedeutet natürlich auch, jetzt nicht die ganze Zeit an Krankheit und Sterben und an die Schmerzen und so die üblichen Fragen, die ja kommen, wenn so ein junger Mensch so krank ist. Wie geht es dir? Wann hast du die nächste Chemo? Wie verträgst du die Chemo? Nur iss doch mal, nur guck mal, nur mach, nur tu und diese ganzen Dinge. Und jetzt reden wir plötzlich über den ersten Kuss und warum die sich mit 12 die Haare lila gefärbt haben oder warum die sich ein Nasenpiercing gemacht haben oder das Tattoo und warum sie die Schule geschwänzt haben und wie sie ihr Leben gemeistert haben und sie erzählen von der Liebe zu den Kindern, also ganz andere Themen, was für Musik sie gehört haben, was die erste Märchenschallplatte war oder die Lieblings-TKKG-Kassette.
Ja. Halt das Leben vor der Diagnose.
Das Leben vor der Diagnose, aber natürlich auch das Leben mit der Diagnose.
Klar.
Weil es ist auch eine Auseinandersetzung und ja, wir Audiobiografen sind ausgebildet dafür, auch die entsprechenden Fragen so zu stellen, dass wie sie gefragt werden wollen und wir halten es auch aus, wenn Tränen fließen, wenn Wut rauskommt, wenn einfach... Ja, die ganzen Emotionen den Erzählenden oder die Erzählende überwältigt und das ist gut so, weil irgendwo muss es ja mal raus.
Definitiv, ja. Aber schön, dass ihr es aushaltet.
Ja, und wir schneiden es natürlich dementsprechend oder wir sprechen hinterher darüber, weil wir halten es aus, wir machen auch das Mikrofon aus und dann fließen die Tränen und dann wird das Mikrofon wieder angemacht und dann erzählen die Mütter und Väter so, wie es eben in die Kinderohren auch reinpasst. Also so, wie man es auch aushalten kann. Ja. Und dabei unterstützen wir, begleiten, beraten, nehmen an die Hand, bringen Ideen ein und entwickeln so gemeinsam eben dieses ganz individuelle Familienhörbuch.
Es klingt nach einer sehr empathischen Arbeit, die ihr da habt.
Ja, sie ist vor allen Dingen einfach unwahrscheinlich schön, weil wir... ich sag mal, die Diagnose ist natürlich, das bringt uns zusammen und das ist nicht schön, da braucht man jetzt um Gottes Willen nicht drüber zu reden. Aber es ist das Vertrauen, was wir geschenkt bekommen, die Möglichkeit, wirklich ein Leben aufzuzeichnen, ohne zu sagen, es dürfen nur 2,5 Minuten oder es muss das und das Rundfunkformat sein. Nein, es ist ein privates Format und wie lang so ein Hörbuch wird und wie es erzählt werden will, das ist ganz individuell und da gibt es kein Format, keine Schablone und das ist für uns ein auch wunderschönes Arbeiten.
Ja, ihr seid ja sehr eng mit den Betroffenen und das ist ja klar, dass sie versterben. Wie geht ihr da im Team miteinander um?
Es fängt damit an, dass alle, die für uns arbeiten und das sind jetzt unterdessen, also ich war vor 5, 6 Jahren alleine, unterdessen sind wir ein Team von rund 90 Audiobiografen und Sounddesignern und dann noch Ehrenamtlichen drumherum. Es sind Honorarkräfte, die also immer von Auftrag, von Hörbuch zu Hörbuch eben losgehen. Die sind alle ausgebildet von der Akademie für Palliativmedizin in Bonn. Und das ist sicherlich eine ganz wichtige Grundlage. Da geht es um Themen wie Kommunikation mit Palliativpatienten. Wie geht man in den Familien? Wie wird geredet? Was sind die Lebenssituationen? Und. Und natürlich geht es auch um das Selbstverständnis, was wir haben. Wir sind nicht die beste Freundin. Das werden wir auch nicht, sondern wir haben unsere professionelle Haltung. Wir sind auch keine Sterbebegleiter. Sondern wir sind für die Zeit dieser Familienhörbuchproduktion ganz eng, ganz nah. Aber danach entsteht dieses Familienhörbuch und wir transferieren das, hoffentlich noch zu Lebzeiten. Aber dann gehen wir auch wieder raus. Das ist so wie, ich vergleiche das immer gern mit so einer Zugfahrt von München nach Hamburg. Ja? Man sitzt hinter neben jemandem, den man nicht kennt, noch nie gesehen hat, auch nie wieder sehen wird. Und plötzlich kommt man ins Gerede und der eine erzählt dem anderen die Lebensgeschichte oder gegenseitig. Ja. Wir erzählen natürlich nicht unsere Lebensgeschichte, wir hören zu und wir halten eben auch aus. Und es ist tatsächlich so, dass uns auch Sachen erzählt werden, die sie so vielleicht im engen Kreis nicht erzählen. Nicht, weil es ein Geheimnis ist oder weil es ein besonders schweres Thema ist. Das kann sein, muss aber nicht. Sondern einfach, weil Menschen, die sich lieben, sich auch schonen wollen. Und wir müssen nicht geschont werden.
Ja, das stimmt.
Und danach nehmen wir aber auch Abschied voneinander und machen das Hörbuch fertig. Und dann ist aber unsere Arbeit auch getan. Und viele von uns haben kleine Rituale. Manche haben vielleicht einen ganz bestimmten Pullover, an den sie immer für diese Arbeit anhaben und dann hinterher ausziehen. So etwas wie ein Arzt hat ja einen Kittel, den hängt er dann, oder ein Polizist hat eine Uniform. Oder so haben wir so unsere kleinen Rituale, wie wir dann auch am Ende der Aufnahmen einfach uns verabschieden und auch wieder aus der Audiobiografenrolle in die ganz normale Judith, Elisabeth, Petra und so weiter Rolle gehen.
Ja, ich habe ein bisschen auf der Homepage gestöbert und ich habe gesehen, dass ihr das Familienhörbuch auch in verschiedenen Sprachen oder Dialekten anbietet. Was war denn bis jetzt die ungewöhnlichste Sprache, der ungewöhnlichste Dialekt, den ihr bis jetzt hattet?
Ich habe vor ein paar Tagen mit ein paar Sounddesignern gesprochen, die sagten, die herausforderndste Sprache bis jetzt war Schweizerdeutsch. Aber das ist natürlich, wir haben Leute, die Schweizerdeutsch können, also auch das, wo sie hin können. Die ungewöhnlichste Sprache, ich glaube, eines der ungewöhnlichsten Hörbücher ist sicherlich unser Chinesisches.
Okay.
Die Frau wollte unbedingt dieses Hörbuch auf Chinesisch erzählen. Ich habe dann aber auch gesagt, oh, lass es uns mehrsprachig versuchen, weil ich wusste, dass das Kind gar nicht in China lebt. Das sind Menschen, die in Deutschland leben. Und unter Umständen lernt dieses Kind gar kein Chinesisch. Und dann hat es so einen wunderbaren Schatz und kann ihn gar nicht verstehen.
Ja.
Also sage ich immer, wenn es irgendwie geht, lass es uns vor allen Dingen bei solchen Sprachen, die weit weg sind, lass es uns versuchen, dann mehrsprachig zu machen. Ja. Dass man es auch in dem Deutsch erzählt, in dem man vielleicht in Deutschland, wenn man hier gelebt hat, eben auch kommuniziert, aber dann wenigstens Teile, Bilderbücher vorlesen, Geschichten singen, erzählen, Märchen erzählen. Oder in dem Fall des Chinesischen hat sie einfach immer die Kapitel dreimal erzählt. Einmal auf Chinesisch, einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Und dann lässt sich sowas gut produzieren. Ungewöhnlich auf der anderen Seite sind die, wo es gar nicht um Fremdsprachen geht, sondern wo die Sprache aus anderen Gründen schwer verständlich ist. Also mich hat besonders berührt ein Hörbuch, was wir letztes Jahr gemacht haben mit einer Frau, die aufgrund eines Tumors gelähmte Stimmbänder hatte.
Oh, ja.
Und wo wir gesagt haben, boah, das geht gar nicht. Wie sollen wir das denn machen? Wir verstehen sie gar nicht. Und ja, und dann hat der Mann, sind wir hingefahren und der Mann hat immer simultan übersetzt mit einer unglaublichen Liebe und einem Respekt seiner Frau gegenüber. Das ist dann ja ein ganz anderes Hörbuch geworden. Und was ich so für mich selbst so berührend fand, ich habe das Hörbuch natürlich gehört dann auch. Wir machen auch Qualitätskontrollen. Wir überprüfen ja alles technisch und auch inhaltlich. Ist da nicht doch irgendwas drin, was man anders hätte ausdrücken können, was falsche Bilder erzeugt? Und ich habe einfach gemerkt, nachdem ich so 10, 15 Minuten gehört habe, dass ich dann plötzlich verstanden habe. Ich habe sie verstanden, obwohl sie eigentlich nur gehaucht hat.
Ja.
Und ja, dieses Gefühl, dass wir auch diesen Menschen eine Stimme geben können und sie hörbar machen können. Also ich finde, das ist für mich persönlich ist das etwas, was ich ganz wundervoll finde.
Ja, klingt unbeschreiblich. Das ist ja, glaube ich, so eine Freude ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber irgendwie so ein...
Doch, für uns ist das Freude.
Ein schöner Moment.
Tatsächlich, für uns sind das die Glücksmomente. Ja.
Ja.
Die Unglücksmomente sind die, wenn wir einfach den Wettlauf gegen den Tod nicht gewinnen können, weil die Krankheitsverschlechterung dann doch schneller ist als wir. Es gibt Situationen, dann fahren wir los und wir sind dann da und wir stehen da und es geht nicht mehr.
Ja.
Aber so ist das. Und ich weiß auch da, dass uns dann Hinterbliebene sagen, es ist schade, dass das Hörbuch nicht entstanden ist, aber dass sie sich beworben hat oder dass er sich beworben hat und dass ihr eine Zusage gegeben habt, das hat schon so viel Frieden und versöhnliche Situationen erzeugt, dass auch das vollkommen in Ordnung ist.
Ja.
Aber natürlich wollen wir schneller sein und wollen Stimme geben.
Ja. Wie kommen die Menschen auf euch zu?
Ja, unterdessen kennen recht viele Leute das Familienhörbuch. Und wenn so eine Diagnose in einer Familie so aus heiterem Himmel einschlägt, dann gibt es irgendjemanden im Kollegenkreis, im Freundeskreis, der sagt, du, ich habe da mal was gehört, guck doch mal im Internet. Zumindest im deutschsprachigen Raum. Es spricht sich rum. Und dann schreiben die rufen uns an und fragen nach. Und dann geht sozusagen so unser Prozess, unser Vorbereitungsprozess los. Immer mehr werden wir zurzeit aber auch tatsächlich von Hospizen und Palliativstationen, von behandelnden Ärzten direkt kontaktiert. Ich habe da einen Patienten, ich habe eine Patientin. Wäre das etwas? Wie sind im Moment ihre Wartezeiten? Wie sind die Konditionen? Und dann erzählen wir das, erklären das, schicken vielleicht auch die Unterlagen auf die Palliativstation und dann geht es von da aus dann eben auch diesen ganz normalen Weg weiter. Und ich sag so, von Erstkontakt bis zum Interviewbeginn vergehen vielleicht 2, 3, 4 Wochen, wenn Geld da ist, vorausgesetzt. Wir haben aber auch immer wieder die Situation, ich erinnere mich, vor 2 Jahren war das, glaube ich, da haben wir dann nochmal, oder die Petra Steinbach, die eben als erstes die Mails entgegenbekommen, Weihnachten morgens, am Heiligabend morgens nochmal in die Mails geguckt und dann war dann was sehr Eiliges und dann ging das irgendwie, ist das noch kommuniziert worden und dann ist tatsächlich am zweiten Weihnachtstag aus Köln eine Audiobiografin losgefahren nach Berlin, hat am dritten Weihnachtstag einen Tag Aufnahmen gemacht und einen Tag später ist die Mutter verstorben. Aber wir hatten was im Kasten. Also es kann ganz schnell gehen, vorausgesetzt eben, wir haben den Etat dafür. Ansonsten sagen wir so, ja, von Anfang bis das Hörbuch dann fertig produziert und transferiert ist, so 3 Monate. Es ist ja sehr viel, was dann in der Nachbereitung ist und das muss ich vielleicht auch dazu sagen, das sind bei uns Sounddesigner, das sind fast alles Musiker, professionelle Musiker, Künstler. Und die nehmen sich auch die Zeit, so etwas in Ruhe zu produzieren. Da sind auch mal 2 Tage Pause dazwischen, wo sie einfach darüber nachdenken, wie mache ich den Anschluss von der einen Szene zur anderen. Ja. Also das ist sehr viel kreatives Arbeiten. Das ist eben wie ein Kinofilm fürs Ohr.
Ja.
Und das braucht seine Zeit.
Das stimmt. Du hattest eben schon erwähnt, dass ja eure Arbeit auch wissenschaftlich begleitet wird. Was sind denn da so die Erkenntnisse?
Die Erkenntnisse sind, also es gibt mehrere Studien unterdessen. Eine Studie, die von Anfang an auch schon in der Pilotphase war, ist die von der Universitätsklinik Bonn unter der Leitung Professor Lukas Radbruch. Und die hat eben wirklich festgestellt, dass es für die Patienten, Patientinnen einen Mehrwert hat, dass sie sich mit ihrem Leben auseinandersetzen, dass es auch eine Vorbereitung auf den Abschied sein kann und dass das sehr positiv erlebt wird. Und er selber, Professor Radbruch, nimmt immer so ein Zitat, was mir sehr gut gefällt, da zitiert er Viktor Frankl, das ist ein Psychiater, der ein Buch geschrieben hat, selber hat Auschwitz überlebt und hat über die Zeit ein Buch geschrieben und dort hat er so ein Bild, was da auch sehr passend ist, nämlich, dass man nicht auf die abgeernteten Stoppelfelder der Vergänglichkeit, sondern auf die vollen Scheunen gucken kann, dass das hilft, durchs Leben zu tragen und durch Krisensituationen. Und ich denke, das ist ein Bild, was sehr, sehr gut zum Familienhörbuch passt, weil wir gemeinsam eben jetzt nicht auf das, was alles nicht mehr ist, der Autonomieverlust, alles, was mit Krankheit zu tun hat, sondern auf das gelebte Leben und auf die Liebe und auf das, was man im Leben geschafft hat, dass man da drauf guckt. Und das ist sehr, sehr versöhnend in einer Situation, die trotzdem natürlich einfach fürchterlich ist.
Ja.
Es ist nicht richtig, dass eine junge Mutter oder ein junger Vater stirbt, aber es passiert.
Genau.
Und dann gab es eine zweite Studie an einem Universitätsklinikum Heidelberg mit dem NCT Heidelberg. Die haben nochmal diese gleichen Ergebnisse auch noch einmal weiter erforscht, indem sie nämlich Patienten von sich genommen haben, denen empfohlen haben, in einer Studie das Familienhörbuch zu machen und wie gehen Sie mit Krankheit um, wie gehen Sie mit Ihrer eigenen Diagnose um. Und das hat das Ganze nochmal bestätigt. Dann haben wir danach auch, das ist jetzt sozusagen fast in der Veröffentlichung, da sind nur mal so kurze Sachen auf dem letzten Palliativkongress schon mal vorgestellt worden, die Universitätsklinik Bonn gemeinsam mit Aachen haben an die ersten 300 Familien, die bei uns ein Projekt gemacht haben, einen anonymisierten Online-Fragebogen geschickt. Der ist von sehr, sehr vielen Leuten zurückgeschickt worden, ausgefüllt, anonym. Das sind sowohl Menschen, die als Projektteilnehmende noch leben, das sind hinterbliebene Erwachsene, das sind aber auch Kinder und Jugendliche, die diesen Bogen ausgefüllt haben. Da geht es um die Nutzung. Und auch da wiederum wissen wir, dass diese Hörbücher genutzt werden. Und was wir uns natürlich für die Zukunft wünschen, ist, dass es wirklich mal eine Langzeitstudie zu den Kindern gibt. Also ist das tatsächlich eine Präventivmaßnahme gegen belastende Trauersituationen oder posttraumatische Belastungsstörungen? Aber das ist natürlich noch ein weiter Weg. Das ist eine Langzeitstudie. Da muss es viel Geld für geben, nicht für uns, sondern für die Wissenschaft. Ja. Und die ist aber insofern spannend. Ich persönlich bin natürlich davon überzeugt, dass das eine gute Wirkung hat, dass das ein Instrument zur Trauerarbeit ist. Und das würde uns als Gesellschaft natürlich wirklich zeigen, diesen trauernden Kindern zu helfen, sie zu unterstützen, ist für die Kinder ein ganz großer Mehrwert, aber auch für uns als Gesellschaft.
Ja. Ich hatte vor kurzem Mareike Feix zu Gast. Mareike Feix ist Trauerbegleiterin für Kinder und Jugendliche in Hamburg und hat beide Elternteile verloren. Und ich habe im Anschluss an unser Gespräch mit ihr drüber gesprochen, weil ich bei dir schon angefragt hatte und ihr davon erzählt. Und sie war schier begeistert und meinte, das hätte ihr so viel gebracht, nochmal die Stimme auch zu hören. Ich glaube auch, dass es viel bringt für die
Kinder. Ja, es kann viel. Ich meine, ich denke, es ist immer ganz wichtig, ganz kritisch zu gucken. Auch wir gucken ganz kritisch auf unsere Arbeit. Weil es gibt einfach bestimmte Dinge, von denen wir überzeugt sind, dass die nicht passieren dürfen. Aufträge geben. Ich wollte gerne Balletttänzerin werden. Mhm. Du hast so schöne gerade Beine. Erfüll du den Wunsch für mich. Da geht es um was anderes. Da will eigentlich eine Mutter sagen, ich habe meinen Traum nicht gelebt. Leb du deine Träume, egal welche sie sind. Ja. Also keine Aufträge, natürlich keine Rachefeldzüge, gerade zum Beispiel, wenn Familien Konflikte haben, wenn vielleicht Ehen, Partnerschaften gescheitert sind. Das passiert aber auch wenig. Wir erleben es eher, dass Familien in Trennungssituationen, also mit dieser Diagnose, da finden ganz selten Kriege statt, Rosenkriege, sondern da geht es darum, Brücken zu bauen, goldene Brücken, ja, damit die Kinder sich nicht so verlassen fühlen im Leben. Aber es gibt natürlich auch Formulierungen, wo wir einfach sagen, kann man das auch nochmal anders ausdrücken, weil bei mir entsteht da so ein komisches Bild. Ich weiß nicht, soll ich da mal ein Beispiel nennen jetzt einfach? Also ich kann mich erinnern, ich habe mal selber ein Interview gemacht mit einer Frau, ich weiß noch, die Kinder waren 5 und 7 und sie war eine sehr gläubige Frau und ich habe sie gefragt, ob sie Angst vor dem Tod hat und vor dem Sterben, ja, ob sie Schmerzen hat, klar, aber vor dem Tod nein. Sie sagte, sie würde dann zurückkehren zu Gott Vater, nach Hause, zurück zu ihrem Vater und dort würde sie auf die Kinder warten und ich freue mich, wenn ich euch wiedersehe.
Ah, okay, ja.
Und da hat in meinem Bauch irgendwas gegrummelt und dann habe ich so gesagt, boah, ich habe so das Bild, wenn jetzt ihre Kinder ganz doll Sehnsucht haben. Nicht, dass sie sich den Tod wünschen, nur um schneller bei der Mama zu sein, weil die auch nicht wissen, dass der Tod, der ist endgültig. Ne? Ja. Das ist nicht so wie beim Froschkönig, wo man in den Brunnen reinfällt und am nächsten Morgen mit der Goldkugel dann wieder auf dem Grasboden neben dem Brunnen wach wird, sondern das ist was Endgültiges. Und da habe ich gesagt, was ist das, was sie eigentlich sagen wollen? Und es geht doch eigentlich darum, dass sie sagen wollen, ich glaube an ein Leben nach dem Tod. Meine Liebe wird euch begleiten. Ich bin irgendwo da und meine Kraft und meine Liebe begleitet euch. Und genau, und dann sprach sie das so aus und sagte, und wenn ihr dann alte Männer seid und hoffentlich ein wunderbares Leben gelebt habt und lebenssatt und vielleicht umringt von Familie, von Freunden, von allem, was euch wichtig war, wenn ihr dann sterbt, dann sehen wir uns wieder und darauf freue ich mich. Gleiche Botschaft, nur anders ausgedrückt. Ja. Und das ist so, so wichtig, dass wir da sensibel sind, und wirklich mit den Ohren der Kinder und auch als, ich sag mal, als Anwälte der Kinder hören. Ne? Also keine Zensur. Es darf alles erzählt werden, was auf dem Boden unserer Verfassung erlaubt ist. Ja. Aber wir üben keine Zensur. Aber wir hören natürlich mit den Ohren der Kinder. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und auch diese Sachen. Ich sag mal, wie oft soll das Hörbuch gehört werden? Das hat mal so eine Mutter so wunderschön gesagt. Wisst ihr was? Ihr könnt mich auch mal ein paar Jahre in die Ecke legen. Ihr müsst mich auch nicht an jedem Geburtstag hören, aber guckt, dass ihr vielleicht diese Daten, dieses Hörbuch, dass es nicht verloren geht. Und ihr werdet es vielleicht hören, wenn ihr selber verliebt seid, wenn ihr selber erwachsen seid, vielleicht wenn ihr selber Kinder habt oder vielleicht hören es eure Kinder noch und diesen Wert hat es und pflegt es, aber ihr müsst es nicht immer hören. Und wenn ihr es ein paar Jahre mal nicht hört, alles in Ordnung, das dürft ihr.
Daran habe ich noch nie gedacht, dass es ja auch sozusagen eine Botschaft für die Enkel dann auch sein können.
Also ich bin davon überzeugt, weil es ist ja auch Zeitgeschichte. Es wird ja nicht nur erzählen die Leute so Sachen, die uns immer wieder zu Tränen rühren. Ich weiß, wir haben einmal ein Hörbuch gemacht, wo dann eine junge Frau Großmutters Osterkranz, Hefe-Osterkranz genau beschrieben hat, wie der gebacken wird. Ja, dieses Rezept wird mit Sicherheit in dieser Familie weitergehen. Ja, es sind aber auch die zeitgeschichtlichen Ereignisse. Ja? Wir fragen auch danach, was sind so die Momente der Zeitgeschichte, die Sie, nennen Sie mal die drei wichtigsten, weiß nicht was, Fall der Mauer, Corona heute natürlich oder auch kleinere Geschichten der Zeitgeschichte. Eine Zeit lang haben viele vom Tod von Lady Di erzählt, weil sie selber Kinder waren. Und nicht wegen Lady Di, sondern weil sie da zum ersten Mal als Kinder gespürt haben, auch Eltern sind sterblich. Mhm. Und das ist dann so ein Moment. Ne? Ja. Und dann kann man das natürlich auch mit den Zeitdokumenten, aus Nachrichten, mit historischem Tonmaterial dann bebildern und erklären. Und dann ist es Zeitgeschichte. Ja, wie lebte sich mit Corona? Was ist Corona gewesen? Es gibt so viele Geschichten in der Zeitgeschichte und jeder von uns ist Zeitzeuge. Und wenn es nur sind, dann kam das erste Handy oder wer erinnert sich noch an einen Plattenspieler? Wie viele junge Eltern, die das noch aus der Kindheit kennen, erzählen ihren Kindern, was ein Plattenspieler ist?
Ja. Und du wie hast sich vorhin vom Kassettenrekorder gesprochen.
Kassettenrekorder, ja.
Das weiß heute keiner mehr, dass man mit dem Bleistift es wieder zurückgedreht hat.
Richtig.
Damit man es nochmal hören könnte.
Genau das. Und das wird dann erzählt und das ist einfach Zeitgeschichte. Das ist pure Zeitgeschichte. Ja. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Hörbücher jetzt kostbar sind, aber in 20, 30, 40 Jahren sind die noch viel, viel kostbarer.
Ja. Du hast eine Auszeichnung erhalten. Du hast das Bundesverdienstkreuz bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Ich finde zu Recht, weil ich finde das eine fantastische Idee, die du auf die Beine gestellt hast. Wie war es, diese Auszeichnung zu bekommen und wie war es, den Bundespräsidenten zu treffen?
Ja, den Bundespräsidenten hatte ich tatsächlich schon vorher einmal getroffen. Wir waren auf dem Sommerfest des Bundespräsidenten eingeladen und der ist tatsächlich auch ins Zelt zu uns gekommen und hat sich 20 Minuten ganz ausführlich das Familienhörbuch erklären lassen. Zufälligerweise war da gerade eine Hinterbliebene da, die ihm das ganz genau erzählt hat. Das ist so dieser Goldstaub, den man dann so über sein Werk bekommt. Ich habe mich erstmal danach in der Ecke verzogen und geheult, weil ich völlig fertig war, so gerührt war. Das ist ja eine ganz große Ehre fürs ganze Team, nicht nur für mich, sondern wirklich für alle, die da mitwirken. Es ist aber auch so, dass dadurch natürlich jetzt noch mehr Vertrauen kommt, noch mehr Anfragen. Und das, was uns auf der anderen Seite fehlt, ist einfach in irgendeiner Weise eine Finanzierung, die uns weiter als 4 Wochen gucken lässt. Mhm. Wir haben im letzten Jahr einen Startstopp eingelegt. Das heißt, die Produktion ging weiter. Wir haben im letzten Jahr 165 Hörbücher an Familien transferiert. Das ist eine Menge, vor allen Dingen, wenn man weiß, was so ein Hörbuch kostet. Es ist nicht viel, aber es ist Geld.
Ja.
Immer die Frage, wie man es vergleicht. Aber wir mussten 2 Monate einen Startstopp einführen und wir arbeiten seitdem so in so einem Gruppensystem. Das heißt, wir sagen immer den nächsten 10, und zwar so, wer zuerst sich bewirbt, kriegt zuerst eine Zusage, wenn es passt. Aber wir warten immer so bis 10 Leute, bis das Geld da ist, damit wir starten können. Und das macht uns momentan traurig und belastet auch, weil einfach, wenn die Spendengelder nicht so nachfließen, wie die Anzahl der Bewerbenden, wir möchten so gerne und wir haben alles da, Wir haben ausgebildet, wir haben ein großartiges Team, wir haben die Strukturen. Das Einzige, was uns fehlt, ist das Geld.
Und dann ist es erschreckend, dass es so viele Menschen gibt, die es benötigen oder in Anspruch nehmen möchten.
Ja. Also wir haben alleine in Deutschland jährlich 1000 Kinder, die in einem Jahr Mutter und Vater verlieren.
Das ist viel.
Ja, das ist viel. Wir haben im letzten Jahr 165 Familien ein Hörbuch transferiert. Mhm. 6.000 Euro Realisationskosten, also kann man mal hochrechnen, wie viel Geld wir anfassen müssen. Und es sind für jede Produktion mit allem drum und dran 6.000 Euro. Das ist nicht viel. Dafür schafft keine Rundfunkanstalt in die Nähe zu kommen bei einer Produktion. Ja?
Ja.
Wir sind ja gemeinnützig, nicht gewinnorientiert. Aber es ist eben, ja, das Vertrauen ist groß und für uns der Wunsch groß, dass wir wirklich, wir tun alles und wir bemühen uns. Aber letztendlich wir können den Leuten das Geld nicht aus der Tasche ziehen. Sie müssen es uns spenden, schenken. Und ich denke immer, wenn jeder in Deutschland, der sich berührt fühlt von dem Thema, einen Euro geben würde, dann hätten wir die Finanzierung stehen.
Ja.
Oder wenn jeder, der dankbar ist, mit Papa und Mama erwachsen geworden zu sein, oder jeder, der denkt, boah, meine Kinder sind erwachsen, wenn der einen oder zwei Euro geben würde, hätten wir die Finanzierung stehen, über Jahre. Aber da sind wir noch nicht.
Da sind wir noch nicht. Ich hoffe, wir kommen dahin.
Ich hoffe es auch.
Was ist dein Ziel für das Familienhörbuch?
Unsere Mission lautet, dass wir allen, die sich bei uns bewerben, ein Familienhörbuch ermöglichen können. Vorausgesetzt, sie haben eine palliative Diagnostik und sie haben mindestens ein minderjähriges Kind. Dieses Ziel haben wir die ersten Jahre erreicht. Im Moment sind es einfach mehr Bewerbungen als Spenden. Unser Ziel ist, dass ja irgendwann es einfach ein Angebot ist, was im Gesundheitswesen etabliert ist, was einfach jeder machen kann. Es ist nicht für jeden was, ne? Aber ich sag mal, wenn 10% derer, die es machen könnten, es machen wollen, wären das jetzt nach den Statistiken schon 740 im Jahr.
Ja, okay.
Ja? Und da sind wir noch nicht in den Nachbarländern. Wir haben natürlich Bewerbungen aus dem Ausland, wir ziehen keine Grenzen. Wir haben Bewerbungen auch von zum Beispiel Auswandererfamilien, die in USA, in Kanada, in Australien leben und von dem Hörbuch hören und wo wir dann online auch so ein Hörbuch machen. Also wir sind grenzenlos, wir sind unabhängig von Religion und von politischen Überzeugungen. Familie ist überall da, wo Kinder leben, ob das jetzt leibliche Kinder sind, Adoptivkinder sind, Pflegekinder, auch das, da machen wir keinen Unterschied. Und das zu realisieren und zu etablieren, und zwar ohne Wartezeiten, sondern so, wie es angepasst an die Gesundheitssituation der Menschen selber. Das ist so der große Traum und das große Ziel. Und ich weiß, in den ersten Jahren sagten so, ich habe eine Freundin, die Bankerin ist und die mich immer beraten hat, und die sagt, du hast nur zwei Probleme. Die Idee ist gut und du hast gute Leute an deiner Seite, aber es gibt nur zwei Probleme. Zu viel Geld? Stell dir mal vor, du kriegst ganz, ganz viel Geld gespendet und du kannst es nicht ausgeben, weil du nicht genug Mitarbeiter hast. Dann musst du es zurückgeben, weil man darf das Geld nicht lange auf die hohe Kante legen als gemeinnützige Organisation. Oder du hast zu wenig Geld. Und zu viel Geld, das, wenn jetzt jemand käme und sagt, hier, ich gebe jetzt mal wirklich eine Summe, ihr könnt weitermachen, wie lange brauchen sie, um die Produktion zu verdoppeln? Sage ich, ja, ich rede mal einmal mit dem Team. Ja, so 4 Wochen könnte es dauern, bis wir haben die Strukturen.
Ja.
Das haben wir alles aufgebaut. Ja.
Wunderbar.
Wir haben jetzt gerade wieder neue Audiobiografen ausgebildet. Wir haben eine Warteliste von Leuten, die für uns arbeiten wollen, die ihre Ausbildung selber zahlen, die sie regelmäßig nachqualifiziert werden und da auch das selber zahlen. Ja. Das Einzige, was fehlt, sind die Spendeneinnahmen. Und
steht sozusagen alles in den Startlöchern.
Es steht alles in den Startlöchern.
Gerade nur das Geld.
Wir arbeiten, ja. Wir haben gerade im Moment über 60 Produktionen in der Produktion laufen, Hörbücher. Aber wir könnten jetzt auch 200 machen. Und das ist das Ziel und das ist so mein Wunsch.
Okay.
Aber ich muss sagen, andererseits, wenn ich überlege, als ich da ganz alleine stand und viele gesagt haben, was ist denn das für eine komische Idee? Und dann mitten in das Projekt kam dann die Diagnose, dass mein Mann palliativ ist und dass er stirbt. Und dann sagten so auch Freunde und Kollegen, als er gestorben war, jetzt hörst du aber auf mit dem Quatsch, ne? Also ich meine, was soll das, dieses Familienhörbuch? Und dann habe ich gesagt, nee, ich lege jetzt los. Jetzt geht's los.
Jetzt erst recht,
Jetzt erst recht. Und die Idee Und dieses Herzensprojekt hat sich erwiesen, dass es keine spinnerte Idee ist, sondern dass ich da wirklich einen Punkt getroffen habe. Und das macht mich natürlich auch sehr, sehr glücklich. Und dann passiert das halt, wenn der Bundespräsident einem die Hand schüttelt, dass man sich hinter in die Ecke setzt und heult und sagt, boah, Wahnsinn.
Ja. Klasse. Zum Abschluss noch eine Frage, die ich momentan gerne stelle. Bist du eher Team Highway to Hell oder Team Stairways to Heaven?
Oh, ich mag die beide so gerne.
Dann bist du Team beide.
Ich würde sagen, das ist, also mein Freund würde jetzt sagen, typisch Judith, die will mal wieder alles. Ich nehme beides.
Sehr schön. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für dieses tolle Gespräch. Und ich hoffe, wir können mit dieser Folge ein wenig Spenden generieren für euch. Wir werden auf jeden Fall dazu aufrufen. Die Kontonummer werde ich in die Shownotes mit reinpacken. Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, euch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns über euer Feedback, über eine tolle Bewertung und über Sterne. Möchtet ihr keine Folge verpassen, dann abonniert diesen Podcast. Unsere nächste Folge erscheint in einem Monat. Bis dahin bleibt gesund. Eure Sonja.